Ja, wie gut war der Lobpreisteil? Ich würde sagen, wir geben mal dem Lobpreisteam, was hier eine wunderbare Arbeit macht, einen riesen Applaus. Ihr macht das so gut. Ich habe es schon jetzt so genossen, in die Runde zu schauen und einfach so viel, ja, einfach Feuer für Jesus zu sehen. Und es ist einfach cool. Und da kann ich euch nur motivieren, dran zu bleiben. Ich hoffe, die Predigt, die spricht euch an, auch da dran zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist, denn Gott ist gut. Und ihr habt schon gehört, mein Name, ich bin der David. Ich hoffe, alle Schüler, die hier sind, die hatten wie ich heute schönen Hitzeplan. Entspannter Einstieg nach den Sommerferien mit verkürztem Unterricht. Genau, ich bin Mathe- und Sportlehrer, verheiratet mit einer wunderschönen, wunderbaren Frau, die hier vorne sitzt und aus Freiberg kommt. Deshalb bin ich auch heute hier. Ich habe eine ganz tolle Familie. Ich habe 6 Geschwister und ich liebe Sport. Ja? Und als Sportlehrer habe ich auch gelernt, die Schüler ab und zu gewinnen zu lassen. Und deshalb ja, haben wir das Duell auch gleichzeitig aufgehört. Spaß. Genau. Also, meine Hobbys, ich liebe alles, was draußen mit Sport zu tun hat, vom Skifahren angefangen, Klettern ist sowas, was ich ganz, ganz gern mache, Mountainbiken, also alles in den Bergen und eigentlich so am Meer, das ist richtig, richtig toll. Und ich habe ein besonderes Hobby und das habe ich einem Freund zu verdanken, der mit mir zusammen studiert hat, das ist ein super Wassersportler und der hat mal einen Segelschein gemacht und hat sich dann gedacht, das mit dem Segeln muss ich jetzt jedes Jahr machen, dass ich das nicht vergesse, wie das geht. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Auch wenn das hier relativ klein ist, hoffe ich, dass der Eindruck rüberkommt, dass man da eine gute Zeit hat. So sieht das aus. Segeln in Griechenland. Ich glaube, 5-mal habe ich das jetzt schon gemacht. Einmal mit meiner Frau. Und es ist einfach so ein cooler Lifestyle. Man ist so in seiner eigenen Welt. Hat so unbändige Wassermassen, ist voll der Witterung ausgeliefert. Und genau, das wird sich heute durch die Predigt ziehen. Nämlich so ein Segelboot. Haben wir eine Geschichte in der Bibel und meine Geschichte will ich auch so mit einem, ja, mit einem Segelschiff und mit diesem rauen Meer oder sanften Meer vergleichen. Und wenn wir so einen Segeltrip machen, haben wir immer ein festes Ziel. Ja, und es ist irgendwie auch klar, wenn man irgendwie so ein Boot vor Augen hat, das startet nicht und sagt, okay, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das war vielleicht zu Entdeckerzeiten so, Kolumbus seine Zeit so. Aber jetzt hat man schon ein festes Ziel und es ist auch ganz gut, wenn man jemanden dabei hat, der ein bisschen Ahnung davon hat, weil sonst fährt man gleich vor die, entweder gegen das nächste Boot oder gegen den nächsten Felsen und das ist richtig teuer, denn so ein Boot kostet eigentlich so viel wie ein Einfamilienhaus, also richtig, richtig viel. Genau, wenn man so ein Boot hat und jemand, der das kann, dann seht ihr schon so ein Segelboot, das ist ja nicht einfach nur wie so ein Motorboot, da muss man Segel einstellen, da muss alles gut passen und das kann man alleine nur sehr, sehr schwer, deshalb hat man eigentlich immer eine Crew. Und der Captain, der leitet immer die Crew an, dass das funktioniert. Und wir waren dann schon ein eingespieltes Team und haben dann gut funktioniert. Und wo wir das erste Mal gemacht haben, das war so eine richtig krasse Erfahrung. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind in diesem Segment, weil es schon speziell ist. Wir hatten da so einen Wellengang von 3 Meter. Und wenn ihr das jetzt so hört, werdet ihr bestimmt sagen, na 3 Meter ist ja jetzt nicht so viel. Ne? Ich habe schon gehört, da surfen Leute eine 30-Meter Welle. Aber 3 Meter auf so einem 12-Meter langen Boot, da ist das Boot hier unten und dann kommt der nächste Wellenberg und der ist 6 Meter hoch. Ne, alle, die gerade Matheklasse 10 sind, die wissen das. Eine Amplitude von 3 Meter, ne, von -3 bis +3, das ist dann doch eine Differenz von 6. Ihr seht schon, ich schweife ein bisschen ab. Also das ist besorgniserregend, wenn man nicht weiß, dass so ein Boot so konzipiert ist, dass es eigentlich nicht umkippen kann. Also es kann sich nie auszusehen verkehrt rum so mit Segeln nach unten hinlegen, weil der Schwerpunkt so gewählt ist, der Mast und die Masseverteilung im Boot, das einfach immer wieder aufrichten. Aber in diesem ersten Moment, mit diesem krassen Wellengang, den wir dann zum ersten Mal erlebt haben und krassen Wind, da habe ich mich schon gefürchtet, vor allen Dingen als mein guter Kumpel dann das Steuerrad mal aus der Hand gegeben hat und so seinem Bruder gegeben hat, der keine Ahnung davon hatte und der dann so ein bisschen zu nah an Wind gesegelt ist, da dachte ich, okay, das war's jetzt, war schön das Leben. Also ist ein krasser Kampf mit den Elementen. Wir haben das alles gut gerockt und es ist wunderschön, ich kann es euch nur empfehlen, segelt mal oder fahrt mal mit dem Boot irgendwo im Mittelmeer, ist eine richtig coole Erfahrung. Und genau, ich will diesen Vergleich einfach ziehen, dass unser Leben, kann man auch vergleichen mit so einer Bootsfahrt. Es gibt so diese Momente in den Sonnenuntergang hineinsegeln oder mit dem Motor so reintuckern. Und es gibt die Momente, wo einfach ganz raue, krasse See ist. Und wenn wir das auf unser Leben übertragen, es gibt einfach Momente, die sind hart, die sind richtig anstrengend. Da droht das Schiff zu sinken, da drohen wir gegen den nächsten Felsen zu fahren. Und darum soll es heute gehen. Aber nicht, dass wir da irgendwie zugrunde gehen, sondern dass wir da durchkommen durch diesen Sturm, der manchmal in unserem Leben herrscht. Und vielleicht sagst du dir, stürmische Zeiten gibt es bei mir gerade nicht. Bei mir läuft es einfach. Freue ich mich auch für dich. Aber es werden bestimmt auch mal Zeiten kommen, die nicht ganz so einfach sind. Und umso wichtiger ist es dann, einen starken Rückhalt zu haben. Und das nicht nur in Form von dem guten Kumpel, der das Boot steuern kann, sondern in Form von dem Gott, dem wir einfach alles anvertrauen können, der alles in seiner Hand hat und ja, der einfach für uns Wunderbares bereithält. Genau, ich will für die Predigt beten und dann starten wir rein. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Herr, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst und dass du jeden Einzelnen heute hier genau an der richtigen Stelle siehst. Und ich bitte dich, dass du einfach sprichst, dass du deinen Heiligen Geist nutzt, Herr, und durch mich sprichst. Es soll nicht um mich gehen, sondern es soll allein um dich gehen, um dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Und ich habe ja gesagt, wir machen das an einer Bibelstelle in der Apostelgeschichte fest. Und meine Frau hat so eine wunderschöne PowerPoint vorbereitet, aber wir hatten die Beamerfläche ja nicht mehr im Kopf. Deshalb, es ist etwas klein. Wenn du dein Handy auf Flugmodus hast, aber hast deine Bibel dabei, dann kannst du die Apostelgeschichte 27 mal mit dazu nehmen. Und ich will mal starten in der Apostelgeschichte 27, 10 bis 13. Und ihr werdet schnell erkennen, also viele von euch kennen bestimmt die Story. Es geht um Paulus, der auf dem Weg nach Rom ist. So, und Paulus, der war schon ein bisschen angespannt und ich starte mal rein. Männer, sagte er, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann, der mit an Bord war, schenkte den Worten des Steuermanns und Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen von so einer zypriotischen Insel zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in den See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phönix zu kommen, einem ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten und Nordwesten hin offen ist und besseren Schutz bietet. Dort wollte man über den Winter bleiben. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Okay, ich gebe euch ein bisschen Story. Wer Paulus nicht kennt, der muss ihn mal kennenlernen. Paulus ist der Evangelist schlechthin. Der hat 14 Briefe im Neuen Testament geschrieben. Der war mega mutig, hat eine krasse Story hinter sich. Der war erst krasser Christenverfolger und ist dann geswitcht und hat Leute zum Glauben bekehrt und hatte da so ein Feuer in sich. Und er reiste viel im östlichen Mittelmeerraum umher und das Reisemedium dieser Zeit, um weite Distanzen zurückzulegen, war damals das Schiff. Und ja, warum macht er jetzt nach Rom? Der hat gerade eine Verfolgung hinter sich und wurde von den damaligen Christen, die das nicht so cool fanden, festgenommen oder festgehalten und er hat dagegen Protest eingelegt, hat gesagt, ich bin römischer Bürger, ich habe Recht, mich auf den Kaiser zu berufen und deshalb ist er gerade auf dem Weg nach Rom, hat es schon jetzt bis nach Zypern geschafft, aber ihr merkt schon, da ist ein bisschen was im Busche, weil im Winter ist das Mittelmeer nicht schön und ruhig, sondern das ist richtig rau und wild, das wussten die auch damals und trotzdem und trotz Paulus seiner Warnungen starten die. Und du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das mit meiner Story zu tun? Da will ich dich jetzt mit reinnehmen. Du kannst gerne ein paar kleine Notizen machen. Und den ersten Punkt, den habe ich genannt, warum lässt Gott Stürme zu? Stürme in unserem Leben. Und ich habe ja gerade schon mal reingefragt und kennst du das Gefühl, dass es im Leben richtig gut läuft? Dass man das Gefühl hat, ey, das ist jetzt gerade hier, gerade eben zu Spätsommer, es geht so in Verlängerung, es macht einfach richtig Spaß und du hast vielleicht einen richtig coolen Freundeskreis gefunden, du hast eine tolle Beziehung in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Job, wo auch immer, läuft es richtig gut. Du bist erfolgreich in deinem Hobby, deinem Sport. So kann es weitergehen. Wenn du ein bisschen älter bist, dann weißt du genau, okay, das ist schön, wenn es immer so wäre, aber das ist selten, dass das ewig lang so weitergeht. Oftmals gibt es irgendeinen Crash. Und ich war aber in einer Lebensphase, dass ich nach meiner Schule, ich habe Abi gemacht, wusste nicht ganz so genau, wo es weitergeht, habe Zivildienst gemacht damals noch und habe dann ein Studium begonnen. Glücklicherweise ich wusste überhaupt nicht, dass ich als Lehrer berufen bin, hat es mich in diese Lehramtsschiene geschlagen und dann dachte ich, zwei Fächer, die ganz cool sind. Sport, habt ihr ja schon gehört, mache ich mega gern und ihr wisst ja, das Ruf eines Sportlehrers, du schießt einen Ball rein, machst ein paar gute sportliche Moves und als Lehrer hast du irgendwie 70 Urlaubstage, ist top, habe ich mir damals alles nicht überlegt, aber glücklicherweise habe ich noch so ein authentisches Fach wie Mathe und da nimmt man mich auch ein bisschen ernst. Genau, also ich habe eine richtig coole Studienzeit gehabt, ich kann euch nur inspirieren, studiert 5 Jahre lang, ihr habt eine richtig gute Zeit, wenn ihr die richtigen Fächer wählt und ihr lernt richtig tolle Leute kennen und genauso ging es mir. Ich hatte eine super Zeit, ich habe ganz viele, vor allen Dingen viele Sportler kennengelernt, weil man da einfach einen sehr, sehr großen Austausch hat und mein Leben bestand aus Studieren, das ging ganz gut, ganz viel, ja nicht so der Riesenpartygänger, wir haben viel, viel Spaß gehabt, wir haben richtig viele Urlaube gemacht und ich habe zu Hause jetzt noch einen Bauernhof und da habe ich damals schon meinem Opa immer ganz, ganz viel geholfen. Und so bestand mein Leben eigentlich immer aus Arbeit zu Hause, so am Wochenende. Und unter der Woche war ich immer in Leipzig und habe da Sport gemacht und war mit den ganzen Sportler, Jungs und Mädels unterwegs. Und es war richtig, richtig cool. Und ich habe mich einfach voll über den Sport identifiziert. Also mich gab es in so einem Outfit, gab es da auf jeden Fall noch nicht. Ich habe da eine ganz schöne Transformation hinter mir. Und ich habe da mal so ein Erlebnis gehabt, als ganz junger Lehrer hat meine Kollegin zu mir gesagt, ich möge mir doch mal vielleicht hier so ein paar andere Sachen noch kaufen. Fand ich ein starkes Wort von ihr. Habe ich dann gedacht, okay, ist bestimmt was dran. Habe meine damalige, noch nicht mal Freundin, jetzige Frau genommen und habe gefragt, können wir mal zusammen irgendwie was Gescheites einkaufen? Ich bin da ganz schlecht, ich kann das nicht einschätzen. Und sie hat dann einen guten Modegeschmack bewiesen und haben uns dann passend eingekleidet. Wahrscheinlich hat man mich danach noch ein bisschen ernster genommen. War auf jeden Fall gut. Ihr merkt schon, Glauben war bei mir damals nur Nebensache. Ich bin christlich aufgewachsen, ich hab Eltern, wo ich sage, das sind überzeugte Christen, aber die konnten mich auch nur gewiss prägen und haben dann gesagt, okay, jetzt den nächsten Schritt musst du gehen, du musst Jesus für dich erkennen und du kannst einfach entscheiden, will ich das nicht, aber genau, ab hier geben wir dich irgendwie aus der Hand und ich würde sagen, ich habe einen geerbten Glauben gehabt, ich habe also so ein paar Angewohnheiten einfach ja, übernommen, so. Aber ich habe nicht richtig tief drin gestreckt. Auch wenn ich zum Gottesdienst war, hat er mich nicht so richtig abgeholt und ich wollte auch nicht groß mitarbeiten oder kennenlernen. Das war bei mir irgendwie so geprägt und es war einfach kein tiefer Glauben, sondern es war einfach so ein bisschen mitmachen und ja. Und da sagt die Bibel ganz klar, so einen lauwarmen Glauben, so ein bisschen mitmachen, das funktioniert nicht. Ja? Also in Matthäus 16, Vers 24 und 25 steht, wer zu mir gehören will, der darf sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen, war ich ein schlechtes Beispiel für, sondern er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an das Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Und das ist ein mega, mega starker Satz und da steckt zu viel dahinter. Und den hatte ich auf jeden Fall nicht über meinem Leben. Das hat mich so sehr eingeengt und ich wollte irgendwie mein Leben leben. So, also Sachen aufgeben, das kam für mich nur schwer in Frage. Und da hat sich wahrscheinlich Gott damals gedacht, da muss ich mal nachhelfen. Und jetzt kommt eine Story, die war für mich echt nicht einfach. Ne? Ihr habt gemerkt, bisher, das klingt ja alles sehr, sehr cool. Macht nur coole Urlaube, studiert was Schönes. Und im Alter von 25 kam dann relativ plötzlich bei mir Krankheit in mein Leben. Ich hatte nach so einer heftigen Arbeitssession zu Hause hatte ich plötzlich solche Schmerzen im linken Hüftgelenk und ja, da habe ich mir nicht viele Gedanken gemacht. Da habe ich gedacht, naja, okay, passt schon, wird am nächsten Tag wieder gehen. Die wurden von Tag zu Tag schlimmer und ungefähr so in 2 Wochen hat sich das so krass verschlimmert und ich habe das eigentlich die ganze Zeit so geheim gehalten und habe so dieses Humpeln, was dann aufkam, auch eigentlich niemandem zeigen wollen und es war dann so krass, dass ich zu meiner Schwester gesagt habe, da haut das gar nicht hin. Wir müssen hier ins Krankenhaus, wir müssen hier mal drüber gucken lassen, was hier los ist. Und das war eine krasse Erfahrung, weil ich noch nie in meinem Leben im Krankenhaus war, außer zur Geburt. Und da wurde ich auch so gar nicht richtig wahrgenommen. Das war so verletzend für mich. Und das war so, oh, was soll denn das jetzt hier? Wenn es einen Gott gibt, blöde Situation. Ich will hier ganz schnell wieder raus. Und ich hatte auch so in mir drin, dachte ich, okay, das ist jetzt von alleine gekommen. Das wird schon wieder gehen. Ich hatte noch so einen Grundoptimismus, obwohl Krankenhaus und nicht richtig laufen können, nicht richtig funktionieren können, sich mega schlecht angefühlt hat. Und ich habe ein Bild davon, sieht man auch so ein bisschen. Und das hat wirklich, ihr werdet es gleich noch mitbekommen, 5 Jahre lang hat mich das immer wieder geprägt. Ich hatte ganz viele Zeiten, wo ich mein Bein nicht normal bewegen konnte, wo ich selbst beim Schlafen jede kleine Bewegung immer einen Schmerz verursacht hat. Und dann hatte ich so diese Krücken. Und immer wenn ich die bei mir zu Hause rumstehen sehe, kriege ich so einen richtigen Schauer über meinen Rücken, weil ich damit so viel verbinde, so eine Eingeschränktheit. Aber dazu später mehr. Ich will mal in der Bibelgeschichte weitergehen. Wir haben ja Apostel Paulus, den wir begleiten. Und ich habe schon angekündigt, da wird es jetzt ein bisschen stürmischer. Und zwar Apostelgeschichte 27 ab Vers 14. Ich fange mal an. Doch es dauerte nicht lange. Da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein. Der gefürchtete Nordostwind. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen, gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns nur, unter größter Mühe das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Also wäre fast das Rettungsboot auch noch abhanden gekommen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorrichtungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und genau, es wird jetzt weiter beschrieben, dass sogar Ladung über Bord geworfen wurde und auch Teile der Schiffsausrüstung und auch der Proviant. Und es wird beschrieben, dass tagelang weder Sonne noch Sterne zu sehen waren. Das Unwetter tobte 14 Tage lang. Ich glaube, das ist relativ unvorstellbar und eine krasse Situation, die hier Apostel Paulus erlebt. Und das sind Naturgewalten, die auch diese Schiffsbesatzung, da waren ja einfach erfahrene Leute an Bord, die krass mitgenommen haben und die haben wahrscheinlich gedacht, okay, das war's jetzt, wir haben hier keine Chance mehr, wir lassen uns einfach treiben. Und das ist krass, weil die Schiffsroute, und da habe ich auch ein kleines Bild dazu, von der Reise, man kann das schwer erkennen, aber er startet da in Israel ganz rechts, macht dann so einen Bogen, in der Mitte ist dann Kreta und da startet hier diese Story und neben Kreta ist links so eine kleine Insel, das ist Kauda und die haben sie nicht mehr erreicht. So, und diese Winterstürme sind halt sehr, sehr heftig und wenn ihr jetzt einfach mal nach links schaut, da ist einfach weit und breit gar nichts. Das ist einfach das Mittelmeer, da ist Nordafrika und die waren also auch relativ, die waren orientierungslos. Die konnten nirgendwo schauen, wo sind wir gerade und hatten eigentlich keine Hoffnung mehr. Genau, selbst dass die Ladung, die Essensvorräte über Bord geworfen wurden, zeigt ja, okay, wir müssen alles versuchen, um hier zu überleben. Es war eine krasse Stresssituation. Es waren fast 300 Leute auf so einem Segelboot und Paulus war als Gefangener auf dem Boot. Es waren ganz viele andere Gefangene und Soldaten und halt Schiffsmatrosen auf dem Boot. Und was für eine krasse Sturmsituation wortwörtlich da Paulus und die Besatzung erlebt haben. Mega krass. Wir gehen mal weiter in meiner Story. Bei mir war es dann so, dass die Ursache für diese Krankheit und diese Entzündung, also diese Schmerzen, die ich hatte, die haben einfach nur ganz, ganz zögerlich nachgelassen. Also ich habe ganz viele Ärzte um mich herum gehabt, die versucht haben herauszufinden, was das ist. Mir wurden ganz viele Schmerzmittel gegeben. Aber es wurde nur ganz, 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 ganz langsam besser. Also dieser Heilungsprozess, ohne von außen irgendwie, dass da was gewirkt wurde, hat, glaube ich, so 1,5 Monate gedauert. Dann konnte ich mich wieder so halbwegs bewegen. Und dann hatte ich später einen Termin bei einem Rheumatologen in Leipzig. Und der hat dann was gefunden, auf das diese Einschränkung zurückzuführen ist. Und zwar ist das eine Autoimmunerkrankung, die er diagnostiziert hat. Das heißt, die steckt schon die ganze Zeit in mir drin. Und die ist einfach ausgebrochen. Das ist, kann man nicht vorhersagen. Das nennt sich Morbus Bechterew. Und das Problem bei dieser Krankheit ist, dass immer wieder solche Entzündungsschübe kommen. Und dieser Arzt hat mir der hat nur gesagt, diese Krankheit ist halt diagnostiziert worden, das und das machen wir. Aber schlauerweise hat er nicht gesagt, was da alles passieren kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man selber was hat, da ist man ja so, naja, Arzt brauche ich nicht. Ich gucke mal auf Google, was Google zu meinen Schmerzen sagt. Und da ist ja, du scrollst so 2-3 Mal und sagst, okay, hast noch eine Woche zu leben, nutz mal die mal. Ich habe dann auch gegoogelt, was diese Krankheit betrifft und dachte so, oh, das klingt nicht so gut. Versteifte Wirbel, immer wieder kommende Entzündungen, Gelenkverschleiß, also ganz schlechte Lebensqualität. Das hat mich so krass getroffen. Und ich hatte zur damaligen Zeit das Studium beendet, hatte mein Referendariat, also angehender Lehrer war ich. Und im Schulalltag, also mich hat das nicht komplett rausgenommen, sondern nach den anderthalb Monaten war ich wieder relativ fit. Ich bin ab und zu so ein bisschen gehumpelt, also es war nicht ganz raus. Aber die Schüler haben so einen halbwegs funktionierenden Herr Götz erlebt im Sportunterricht. Und das Ding war aber, dass so eine Phase von so einem Entzündungsschub, und das ist bei der Krankheit das Fiese, nochmal kam. So, und dann war es wirklich so, die Schüler kannten mich so halbwegs funktionierend. Und dann war ich auch zum Teil in der Schule nur auf Krücken. Und das hat mich, also das hat mich so auch innerlich so bewegt, weil ich ja wusste, die Schüler haben auch so ein Bild von mir. Und ich war immer noch so, das Bild will ich ja irgendwie wahren, ne? Und ich habe nicht funktioniert und es hat sich so schlecht angefühlt. Und ja, ihr habt es ja gehört, mein Glaubensleben, ich hatte einfach nicht so eine tiefe Basis, dass ich sagen konnte, ich stehe da voll drüber. Selbst wenn du so eine Basis hast, glaube ich, kommen immer Momente, wo du sagst, oh, das ist ja absolut beschissen, wie ich mich hier fühle. Und ich habe aber trotzdem irgendwie so mich alleine durchkämpfen wollen. Und vielleicht, also ich bin mir ganz sicher, du kämpfst hoffentlich nie mit so einer Krankheit, weil es ganz blöd ist, ne, in der Situation. Aber es gibt ja ganz andere Stürme, die dich betreffen. Vielleicht ist es eine Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist es eine Zukunftsangst. Vielleicht hast du gerade so eine Auswegslosigkeit. Vielleicht fühlst du dich wertlos. Vielleicht fühlst du dich nicht gesehen. Vielleicht hast du in deiner Familie irgendwie, die Eltern befinden sich in einer Scheidung. Was ist dein persönlicher Sturm? Durch was gehst du gerade? Und ich weiß, da gibt es so viele Sachen. Und ich will dir sagen, an dieser Stelle bist du nicht allein. Und das hätte ich noch ein bisschen eher spüren müssen, weil mir ging es damit, ich war damit allein. Und wir gehen mal wieder in die Bibelgeschichte von Paulus. Und Paulus, ne, hoffnungslose Situation, 14 Tage im Dunkeln dahergetrieben. Und bei so einem Schiffsgang geht es natürlich auch der Schiffsbesatzung schlecht. Und ich lese nochmal einen kleinen Teil, Apostelgeschichte 27, Vers 21 bis 25. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Und nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann wären wir erst gar nicht in diese Gefahr geraten und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes vor mich und sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben schenken. Und das finde ich so eine krasse Story. Dieser Mann befindet sich in einer auswegslosen Situation und er hat so einen engen Draht zu Gott, dass er zu Gott betet, zu Gott schreit in seiner Verzweiflung und dass ihm ein Engel erscheint und ihm so eine Hoffnung gibt und sagt, ihr werdet alle überleben. Und das teilt er mit der Mannschaft und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da fast 100% das nicht für voll genommen haben. Aber trotzdem hat Paulus die aufgerüttelt und hat denen eine Vision gegeben. Es geht weiter. Da ist eine Hoffnung in diesem Sturm. Und diese Hoffnung, die hier bei Paulus im Sturm ist, die ist auch in deinem Sturm. Na, das, was ich gerade angesprochen habe, dein ganz persönlicher Sturm, da ist Hoffnung drin. Auch wenn du gerade denkst, boah, das sieht auswegslos aus. Ich spreche dir da eine Hoffnung rein. Und ich spreche dir rein, dass du in so einem Sturm wie Paulus gerüstet sein musst. Paulus hatte einfach eine ganz, ganz enge Verbindung zu Gott. Er hat ein ganz festes Fundament im Glauben und den hat so leicht nichts erschüttert. Selbst so ein krasses Ereignis. Und da musst du dir Gewohnheiten irgendwie, also du musst dir angewöhnen, um so ein festes Fundament zu bauen, brauche ich eine ganz große Pflege meiner Beziehung zu Jesus, indem ich Bibel lese, indem ich zum Promise komme, indem ich mich mit Leuten treffe, die einfach auch Jesus auf dem Herzen haben, indem ich einfach Gemeinschaft, Gemeinde, Gebet, indem ich sowas lebe. Und such dir ein Umfeld, wo du sagst, okay, die vertreten coole Werte, die gehen mit Gott, weil dein Umfeld prägt dich so stark und das habe ich ganz stark erfahren in dieser Phase, weil es kam ein cooler Umstand. Im Jahr 2017 ist ein Ehepaar mit ein bisschen Anhang nach Leipzig gekommen, die Gemeindegründung auf dem Herzen hatten. Und aus einem übelsten Zufall bin ich damit eingeladen worden. Und ich habe mir so gedacht, Leipzig ist jetzt nach dem Studium wieder 60 Kilometer entfernt. Ich gucke mal mit hin. Aber dort zu bleiben, das wird bestimmt nichts, habe ich mir für mich so gedacht, weil 60 Kilometer immer dahin, das ist ein Riesenaufwand, nur für Gemeinde, nee, brauche ich nicht. Und es war aber tatsächlich so, dass ich da hingeschaut habe und dass es mich so mitgenommen hat. Und ich hoffe einfach, dass du auch so einen Moment schon erlebt hast, ihn vielleicht gerade erlebst oder ihn erleben wirst. Denn in dieser Gemeinde habe ich Jesus erst wirklich entdeckt. Mein geerbter Glaube, den ich vorher hatte, den habe ich über Bord geworfen. Und ich habe einfach Leute erkannt, die mit einer Echtheit dabei waren, die einfach einen lebendigen Glaube gelebt haben, die auch laut sind, die für einen einstehen. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Und das war so, so gut. Und es hat mir so eine Hoffnung gegeben, weil ich rede immer noch von dieser Phase. In Summe hatte ich 3 solche Entzündungsschübe, die sich immer so über 2 Monate zogen. Und dann war es auch wieder 10 Monate relativ gut. Ne? Also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Und es gab noch eine weitere Hoffnung in dieser Zeit. Und mein Boot, wenn man das wieder auf dieses Bildliche übertragen, das schien wieder auf Kurs zu kommen, denn ich habe meine wunderbare Frau kennengelernt, die mit mir vorher schon shoppen war. Und es war so, so inspirierend und so toll. Und das klingt eigentlich alles wieder so hoffnungsvoll, weil es gab ja wieder Zeiten, wo es mir gut ging. Und ich dachte immer, das ist auch überstanden, das wird einfach nie wieder kommen. Aber es kam wieder. Und ich habe den zweiten Punkt habe ich genannt, Zerbruch im Sturm. Also es wird was zerbrechen im Sturm. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, wie das bei Paulus aussah, aber wie es mit mir aussah, das werde ich euch gleich erzählen. Und zwar bei Paulus war es so, und ihr könnt es ganz in Ruhe nochmal zu Hause nachlesen, Apostelgeschichte 27, ab Vers 39 ist dann tatsächlich das, was Paulus vom Engel vorhergesagt bekommen hat, eingetreten. Und zwar gab es Hoffnung. Endlich wurde es Tag, doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Als eine Bucht mit einem flachen Strand entdeckten, wollten sie versuchen, das Schiff dort auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue, sodass die Anker im Meer zurückblieben und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturmes festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vorsegel vor dem Wind und hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund. Ist erstmal gut, die sind in Landesnähe und die wehnten sich erstmal, wir überleben das. Alle Gefangenen an Bord hatten bestimmt so ein richtig gutes Gefühl. Und dann kommt aber Vers 42, da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner von ihnen an Land schwimmen und entkommen konnte. Doch der Hauptmann, der Paulus das Leben retten wollte, hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Er befahl, dass zunächst einmal diejenigen, die schwimmen konnten, über Bord springen und versuchten sollten, das Ufer zu erreichen. Die übrigen sollten auf Planken und anderen Wrackteilen folgen. So kam es, dass alle unversehrt blieben und sich an Land retten konnten. Und da denke ich mir, was für eine emotionale Geschichte für alle Gefangenen an Bord. Die kommen dort irgendwie 14 Tage durch einen schlimmen Sturm, denken, okay, jetzt haben wir es geschafft. Und die Soldaten einfach aus Treue und Angst vor den eigenen Sanktionen, weil die ja aufpassen müssen auf die Gefangenen, die sagen sich, naja, was machen wir jetzt? Lass die töten, dann können die nicht abhauen. Und wir haben unseren Befehl ausgeführt. Krasse Vorstellung. Aber der Hauptmann, der einfach von Paulus inspiriert wurde und auch vom Heiligen Geist, der sagt, nee, lass das sein. Gottes Wort wird durchgesetzt und wir erreichen alle das rettende Ufer. Also ist voll krass, wie die Leute einfach das Wirken Gottes in dieser Story erleben. Und genau, ich habe ja schon gesagt, die Überschrift ist Zerbruch im Sturm. Bei mir war es so, na, Freundin gehabt und irgendwie gedacht, okay, das kriegst du alles hin. Aber vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor 2,5 Jahren, bekam ein weiterer Entzündungsschub bei mir. Und der war so krass, dass der normale Alltag gar nicht mehr möglich war. Ich war 5 Wochen lang mehr oder weniger an Bett und Sofa gefesselt, konnte mit Krücken mich zwar fortbewegen, aber wer das selber schon mal erlebt hat, man kann nichts tragen, man ist ja so eingeschränkt und ich bin ja trotzdem jemand, der will eigentlich immer was machen, der will irgendwas arbeiten, irgendwie Sport machen und vor allen Dingen, wenn man Lehrer ist, hat man auch so, okay, Schulzeug muss trotzdem gemacht werden. Es war eine richtig krasse, also ich lag am Boden, ich lag sprichwörtlich am Boden, hatte eine übste Hoffnungslosigkeit, dass wieder diese Krankheit so reingekickt hat. Ich war einfach niedergeschlagen. Und ich hatte eine Gemeinde gefunden, habe ich euch ja erzählt. Und das war so krass, die haben voll mit Anteil genommen. Und die haben immer wieder gefragt, was hast denn du da gemacht? Weil nicht alle diese Story kannten, ne? Und ich bin halt immer mit den Krücken rumgehumpelt. Hast du dir was gebrochen bei deinem verrückten Sport? Und ich habe mir mal so gesagt, ich hätte mir eigentlich gern was gebrochen. Ich hätte gern den richtigen Auslöser für diese Krankheit gehabt, dass Ärzte das reparieren können. Aber es war halt so eine Krankheit, die nicht so einfach zu reparieren geht. Und das hat mich immer so fertig gemacht, wenn mich der tausendste Typ da gefragt hat, was hast denn du gemacht? Wieder einen krassen Sport gemacht. Es war mega hart und ich habe mich immer wieder gefragt. Und ich glaube, das ist so eine Frage, die man sich in der Situation häufig stellt. Warum trifft es mich? Ey, so hart. Und das habe ich mich da oft gestellt. Und ich habe immer wieder an ein Heilungswunder, ich habe dafür gebetet, dran geglaubt, auch oftmals so abends, dass ich gedacht habe, Gott, man sieht äußerlich nichts, außer dass ich auf Krücken gehe. Lass da einfach über Nacht das Hüftgelenk wieder gut werden und dann wache ich auf und es funktioniert wieder. Das habe ich so oft mir gewünscht, früh mich so gestreckt. Shit, geht immer noch nicht. Gott hat einen anderen Plan. Boah, das hat so eine Ausdauer gebracht, Ausdauer gebraucht und mich haben Freunde und Gemeinde so krass durchgetragen. Ich hatte einmal so eine Gebetssession, wo mein bester Freund, der hat im Gebet übelst geweint für meine Situation. Das war so krass. Der hat sich so sehr auf mich eingelassen. Ich hatte eine Frau, damals noch Freundin an der Seite, die einfach so krass für mich gebetet hat, mich mit mir mitgelitten hat. Das war mega schwer für sie. Und wir sind da einfach zu zweit, haben wir das ja durchstehen müssen. Und genau. Selbst dieser Entzündungsschub nach 2 Monaten ging ganz langsam wieder zurück. Und es gab, ich komme mal zu meinem letzten Punkt, eine Veränderung nach dem Sturm. Also das war so dieses Krasseste, was ich erlebt habe. Die krasseste Einschränkung und eigentlich auch keine Perspektive, ob ich meinen Job jemals so weiter durchziehen kann, war ich mir echt nicht sicher. Aber vielleicht kennst du auch dieses Bild von dem Unwetter und es zieht ab. Und was bleibt zurück, wenn so der letzte Regen kommt? Es ist so ein Regenbogen. Regenbogen als Symbol so für die Hoffnung und für das Wirken Gottes. Und das will ich jetzt über den letzten Punkt so drüber schreiben, dass es eine positive Wendung gibt. Ich habe gesagt, Stürme brechen was. Ne? In der Story ist das Schiff zerbrochen und bei mir wollte Gott was bewirken und das ist jetzt so wichtig, der wollte bei mir was verändern, nämlich meinen eigenen Stolz, meinen Egoismus, der einfach so tief in mir drin war, dass ich einfach den Blick für meine Mitmenschen verloren hatte und das war so tief in mir drin, hätte Gott gesagt, David, mach das mal anders. Das hätte nicht funktioniert. Das hätte ganz und gar nicht funktioniert. Und Gott hat mir auch immer aufgezeigt, und das ist mir jetzt in dem letzten Entzündungsschub so krass klar geworden, Gott will was mit dieser Story bewirken. Er will was bewirken, und zwar, dass ich teile und dass einfach Leute hören, dass Gott Wunder tut. Ja? Und das passiert nicht von heute auf morgen, so ein Zerbruch von so einem Egoismus und von Stolz. Das hat gedauert. Und das war ein übster Kampf. Das hat 5 Jahre hat sich das hingezogen. Und ich habe da so einen Lernprozess hinter mir, nämlich zum Beispiel auch, und das musste ich auch lernen, das Wunder Gottes, also ich habe mir das immer so soll das Wunder sein, das wurde nicht so. Wunder Gottes können auch durch Ärzte passieren. Gott will deine Verhaltensweisen brechen, die dich von ihm trennen. Und das war bei mir halt der Fall. Ich habe nur aus mir heraus gelebt. Und das klingt mega hart, aber das ist so gesund im Glaubensleben. Und er will dich dabei nicht zerbrechen. Er will das brechen und will aus diesem Bruch, will er was Wunderbares schaffen. Und in dem Moment ist es hart für dich, aber mit einem kleinen Rückblick und mit einer Perspektive ist es einfach wunderbar. Und ich glaube auch gerade in dieser Welt, so als junge Person, erscheint es manchmal so uncool, nach Gottes Maßstäben zu leben, weil die Welt lebt nach ihren Maßstäben. Aber leb diese Maßstäbe Gottes, auch wenn sie uncool erscheinen. Denn Maßstäbe dieser Welt bringen ganz viele Stürme mit sich. Genau. So ein Sturm kostet mega Kraft. Man erlebt viele, viele dunkle Momente. Und ich habe mir vorgenommen, und das ist diese Story, die mache ich relativ schnell. Gott hat mich zu einem Arzt geführt, der einfach eine Medikamentation mit mir gemacht hat. Und ich habe so einen Antikörper, muss ich mir alle 4 Wochen jetzt spritzen und mir geht's jetzt so gut. Und das war die letzten, ich kann wirklich sagen, so die letzten 8 Jahre ging es mir nicht so. Also ich bin seit 1,5 Jahren, geht es mir richtig, richtig gut. Also es ist wirklich wie neu geboren. Und ich hatte eine Diagnose von einem Gelenkspezialisten, dass mein Gelenk so stark verschlissen ist, dass der Gelenkknorpel abgerissen ist zum Teil, dass ich bald ein künstliches Hüftgelenk bekommen muss in dem Moment. habe ich so geheult, weil ich so perspektivlos war. Und an der Stelle zu merken, mir geht's so gut. Und keine Ahnung, wie Gott das zusammengeflickt hat oder ich weiß es nicht. Aber er hat es getan. Und das ist so ein Grund, dankbar zu sein. Und ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad auf Arbeit und jeden Morgen sage ich Gott, danke, dass ich Fahrrad fahren kann. Danke, dass es mir so gut geht. Das ist auch so eine richtige Story, die ich daraus gewonnen habe, dass ich eine mega Dankbarkeit habe für Dinge, die vielleicht andere für selbstverständlich nehmen. Ich will sie nicht für selbstverständlich nehmen. Ich will einfach dankbar sein, weil Gott so gnädig zu mir ist. Und wir haben so viele coole Lieder gesungen, die auch genau das bekennen. Und ich kann dir auch nur persönlich sagen, wenn du nicht weißt, was du beten sollst, dann sag Gott Danke. Ganz oft kommen wir mit unserem Problem zu Gott. Aber sag Gott Danke für das, was er in deinem Leben tut. Ja, da gibt es so viele Dinge und die ziehen uns einfach hoch. Und ja, das ist einfach eine mega, mega, mega coole Sache. Und was ich erlebt habe, und das will ich dir auch noch mitgeben, Personen, die mich in dieser schweren Zeit, ohne dass ich sie angesprochen habe, dass sie mal zu mir kommen, die auf mich zugekommen sind, die für mich da waren, die mit mir zusammen geweint haben, die sich für mich interessiert haben, das ist so, so stark. Und ich will so eine Person sein. Mir fällt das schwer, ich will da aber dran arbeiten. Und ich will auch dich inspirieren. Sei eine Person, die andere sieht, die andere sieht, die sich vielleicht gerade zurückziehen. Bleib da dran. Das ist so wertvoll. Da kannst du so einen Unterschied machen, wenn du eine Person bist, die einfach weg von sich geht und den Blick für andere hat. Das habe ich auch so sehr gelernt. Und das schenkt Gott einfach einen mega Segen. Und ich habe gelernt, mit einem Gebet ist es nicht getan. Ey, die ganze Gemeinde hat dann halt wirklich so gefühlt 3-4 Jahre lang dafür gebetet. Und manchmal war es so, müssen wir schon wieder dafür beten? Ja, wir müssen dafür beten. Also es braucht Ausdauer. Ja? Aber Gott schafft ein wunderbares Bild. Und ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen rüberbringen. Und gern können wir auch nachher noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Gern können wir nachher für deinen Schiffbruch, für deine Story, wo du gerade irgendwie mega am struggeln bist, können wir dafür beten. Weil ich erlebt habe und ich glaube auch ganz viele von euch schon erlebt haben, dass Gott einfach Wunder tut. Und diese Wunder, die sind nicht nur damals passiert mit Paulus, die passieren heute und die passieren heute noch genauso krass, wie sie damals waren. Und ja, Gott schenkt Segen und dafür lohnt es sich so sehr durchzuhalten. Und dafür bin ich jetzt auch schon am Ende der Predigt. Und ich hoffe einfach, dass wir den Abend noch genießen. Und ich will noch ein kleines Gebet zum Abschluss sprechen. Herr Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der aktuell ist, der nicht damals irgendwie krasse Wunder getan hat, sondern der heute genau der gleiche ist wie vor 2000 Jahren. Ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast, dass er Mensch wurde, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er für all unsere Verfehlungen am Kreuz gestorben ist und dass keine Schwäche, die wir haben, für dich irgendwie ein Grund ist, dass du uns nicht annimmst, sondern du liebst uns bedingungslos. Und ich will dich ganz persönlich ansprechen, dass Gott dich sieht mit deinem Anliegen, dass du sein geliebtes Kind bist und das sollst du ganz, ganz tief in deinem Herzen verankern und das will ich dir zusprechen. Du bist Gottes geliebtes Kind. In Jesu Namen. Amen.